Heute sind wir schon bei Teil 3 des Homelabs, was in Summe aus 4 Videos in der Serie besteht. Und ja, ich werde wahrscheinlich auch noch ein paar FAQ-Videos drehen, weil man kann nicht jede Frage in den Kommentaren unter den Videos beantworten. Und ich bitte Sie darum, wenn Sie Fragen zu den ersten Teilen haben, stellen Sie bitte dort bei den alten Videos die Fragen. Ich schaue die alle an. Also bei mir werden lückenlos die Kommentare gescannt, selbst bei dem Video über Linux, was ich jetzt gedreht habe, wobei ich gerade bei der Auswahl und bei der Einführung oder beim Testen, sagen wir es mal lieber so, bin, habe ich hier einen Link für Sie zu diesem Linux-Video. Sehr toll angekommen, hat mich dann überrascht. Und da schaue ich auch immer noch durch und gebe auch dort die entsprechenden Antworten. Also bitte strukturieren Sie Ihre Fragen dann zu den Videos, wo Sie hingehören. Im Teil 1 vom Homelab habe ich mich über das Netzwerk, Netzwerkkabel, Netzwerkverbindungen, die Netzwerkstrategie, die Ausstattung ausgelassen und dazu dann noch die Switches, die verbaut sind, also Core-Switch, Distribution-Switch, Access-Switches, da also die ganze Palette und damit dann die erzielten Netzwerkgeschwindigkeiten, die ich halt damit jetzt erreicht habe. Teil 2 handelte von meinem Arbeitslaptop. Und der ist natürlich sehr interessant für die Leute. Herr Lüding, was haben Sie, was verwenden Sie und so. Versuchen sich da was abzuschauen. Und es ist relativ simpel. Ich verwende einen Gaming-Laptop, auch wenn ich der komplette Anti-Gamer bin. Ich spiele keine Spiele. Für mich ist die Wirklichkeit viel aufregender. Also da muss ich nicht irgendwo spielen. Und es ist ein Asus Republic of Gamers Laptop mit AMD-Prozessor und Nvidia-Grafik da drin. Und dieser Laptop, der speichert seine Daten auf einem NAS. Das ist mein Haupt-NAS. Und auf dem Laptop selber habe ich eigentlich keine Daten. Das sind nur temporäre Daten manchmal drauf. Aber die Daten liegen eigentlich alle auf dem NAS und auf dem schneide ich auch. Und da habe ich netto über 100 Terabyte Festplattenkapazität in einem RAID 6-System drin. Und wir haben in dem Video auch über alternative Systeme wie Unraid, TrueScale, TrueNAS Scale, aber auch einen Konkurrenten Synology gesprochen und gegen alle die habe ich nichts, aber bei mir kam halt was anderes raus als am besten passend. Heute geht es um die Backup-Strategie und viele Anwender sind der Meinung, ein RAID-System, so wie ich es habe, jetzt sogar mit 2 Parity-Platten, also RAID 6, wäre also Datensicherung. Au contraire, ganz im Gegenteil, das ist keine Datensicherung, sondern es ist nur eine Möglichkeit, die Verfügbarkeit der Daten schneller zu gewährleisten. Wenn Ihnen da jetzt eine Platte kaputt geht, dann läuft das Ding weiter. Und ansonsten müssten Sie aus einer Datensicherung die Daten wieder zurückspielen auf eine ersetzte Platte. Und das würde Zeit dauern. Bei großen Plattenarrays und großen Datenmengen kann da schon mal 24, 48 Stunden dazwischen liegen. Also an dieser Stelle ist RAID nur die Erhöhung der Verfügbarkeit und keine Datensicherung. Allerdings, legt man es nur auf die Briefwaage, könnte es auch eine Datensicherung sein, aber nur für sehr kurze Zeit. Weil wenn Ihnen jetzt die Platten kaputt gehen, dann ist die Arbeit bis zur letzten Sicherung verloren. Und diese Arbeit, die bis zur letzten Sicherung verloren wäre, liegt nun auf dem RAID Array immer noch vor. Also da könnte man kurzzeitig das als Datensicherung diskutieren, aber nicht wirklich. Ne? Also erhöht nur die Verfügbarkeit. Jetzt geht es dann in die Details der Backup-Strategie und ja, vorher machen wir mal das Intro. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kümmern wir uns mal um die Sicherheit der Daten. Und da hat unter dem Linux-Video einer einen Spruch drunter geschrieben, Herr Lüning, ein großer Tipp für Sie, machen Sie Datensicherung. Ich habe ja also vor Lachen geschüttelt, dass der mir unterstellen möchte, dass ich keine Datensicherung mache. Ja, gut. Aber auf der anderen Seite kann ich nur sagen, recht hat er. Und natürlich, diese gesamte IT, in der ich seit Jahrzehnten arbeite, oder seit bald 50 Jahren mit zu tun habe, besteht aus Datensicherung. Ja, also das ist der Kern jeder IT. Und ich habe 1974 als Teenager mein erstes Basic-Programm geschrieben, so ein 6-Zeiler. Und ich habe in der IT alles gesehen, was es zu sehen gibt, von den Anfängen der Computer, der Taschenrechner mit Magnetkarten drin, die auch mal nicht gingen, sollte man auch eine Datensicherung haben, wenn man da komplizierte Programme geschrieben hatte, über ja, die Strich-36-Maschinen für den Mittelstand, die MVS-Maschinen bei den Großrechnern, dann die ganzen Unix-Maschinen, sei es Deck oder Sun gewesen, bis dann hinüber zu den IBM iX-Maschinen und jetzt dann die Windows-Server und die Linux-Maschinen und alles gesehen. Und auch, entschuldigen, wenn ich das so salopp sage, Pferde kotzen sehen. Also da, wenn solche Datensicherungen nicht vorhanden sind und die Strategie nicht glasklar und gecheckt und überwacht ist, dann können Sie es fast auch selber lassen. Ne? Also Datensicherung, zu sagen, ja, ich mache da eine Datensicherung, weil es die letzte her, weiß nicht so genau. Völlig falscher Ansatz. Ne? Sondern da muss ein Schedule drauf sein, also ein Zeitplan. Da muss eine Frequenz da sein, wie die Daten gesichert werden. Ne? Was habe ich auch noch gesehen? Defekte USB-Sticks von Leuten, die ihre Doktorarbeit geschrieben haben. Das waren Wochen, die weg waren. Ne? Gestohlene Laptops, wo die Doktorarbeit drauf war. Das ging allerdings durch die Medien, habe ich nicht selber gesehen. In der U-Bahn liegen gelassen und weg oder entwendet und nicht dran gedacht oder irgendwie, ne? Halbes Jahr oder anderthalb Jahre weg. Also schlimme Geschichte, Blitzschläge, die ganze Server-Racks lahmlegen, inklusive Datensicherung. Ja, gibt es. Kann man alles sehen. Aber ich persönlich habe natürlich auch Daten verloren, selbstverständlich. Menschen machen Fehler. Und zwar manchmal einzelne Files, auch mal ein ganzes Verzeichnis, kommt alles vor. Aber ich habe nie mehr als die Daten von 2 Tagen verloren. Das ist für mich wichtig, dass man sich hier Gedanken gemacht hat, wie ist denn die Datensicherungsstrategie und wie komme ich denn an die alten Daten wieder ran? Das heißt auch, man muss das Rückspielen auch mal üben. Dass man nicht sagt, ich spiele da auf ein Tape und dann versucht man nachher zurückzuspielen. Geht nicht, weil ja, irgendein Verschlüsselungsparameter fällt einem nicht mehr ein. Weg. Also alles nicht so einfach, sollte man sich überlegen, wie man das macht. Das kostet auf Dauer Zeit und Geld, ist aber im entsprechenden Moment unbezahlbar. Kann man nicht anders sagen. Die wichtigste Datensicherungsstrategie ist die 3-2-1-Regel. Sie besagt ganz einfach, dass Sie Ihre Daten mindestens 3-mal haben müssen, und zwar auf mindestens 2 verschiedenen Medien und 1-mal außer Haus. Wenn Ihnen der Blitz da das Rack kaputt macht, dann haben Sie es 1-mal außer Haus und kriegen es wieder. Wenn eine Platte kaputt ist, hat man die zweite. Ne? So, also hier hat man diese 3-2-1-Regel nicht umsonst so hoch gehängt, dass sie eigentlich jeder kennen sollte. Ne? Wie habe ich das jetzt bei mir gelöst? Nun, meinen Laptop sichere ich über die Software Veeam. V-E-E-A-M. Das ist ein Profi-Ding und kostet im Normalfall relativ viel Geld, aber für Windows-PCs, ich glaube auch für Mac und auch für Linux-PCs, gibt es diese Software kostenfrei als Client-Sicherung, weil die verdienen ihr Geld mit den ganzen Serversicherungen und sagen, jetzt kannst du auch die PCs damit sichern und dann mit füttern die Leute an, wenn sie wissen, wie gut das geht, dann kommen ja das Übliche, wie das da so funktioniert, wie man neue Kunden bekommt. Und das Ding heißt Veeam Agent for MS Windows Workstation Edition. Damit hat man seinen PC gesichert, mache ich auf mein NAS, und wenn der PC jetzt abraucht oder die Installation sich zerschießt durch irgendeinen blödsinnigen Windows-Update, was da nicht funktioniert, oder die kaputte Festplatte, die innen drin dann tatsächlich SSD, die da drin passiert, dann setzen sie das Ding neu auf, kopieren das Ding zurück, haben alle Software installiert. So, es geht hauptsächlich um die installierte Software, nicht die Daten. Die sind sowieso nicht auf dem PC, die finden sich immer auf dem NAS. So, auf dem NAS läuft das QTS, das QNAP, T, weiß ich nicht, was das heißt, QTS-Betriebssystem. Und das Ding basiert auf Linux, aktuell auf dem Linux-Kernel 5.1. Und die haben zahlreiche Erweiterungen, eine super grafische Oberfläche. Und damit lässt sich das Ding sehr, sehr einfach bedienen. Und wer sich mit Linux auskennt, merkt, spürt so richtig dahinter, wie es Linux ist. Ist aber stark vereinfacht, dass man also sich hier relativ wenig mit diesem ganzen Command-Line und so weiter beschäftigen muss. Eigentlich funktioniert das Ding ohne Command-Line und ich nutze es auch ohne Command-Line. Und es gibt die gesamte Palette von Datensicherungsprogrammen, DD habe ich nicht gefunden, aber die ganze Palette von Datensicherungsprogrammen wie Sync, R-Sync und diese FTP, SFTP, was man da so alles hat. Und die sind zusammengefasst unter dem RTRR-Server, Real-Time Remote Replication. Und damit können Sie jetzt Ihre Daten verschieden replizieren. Einmal können Sie die komprimiert, verschlüsselt auf eine Backup-File-Struktur setzen, die Sie dort vor Ort dann nicht lesen können, sondern nur vom NAS aus wieder zurücklesen können. Geht am schnellsten, ist am komprimiertesten. Das Zweite ist, man kann das Ding transferieren, und zwar fileweise auf ein anderes NAS, was also vollkommen gespiegelt ist. Und da sind dann die Daten auch dort lesbar und sichtbar. Und man kann das ganze Ding auch nur in der Cloud machen. Dass man sich also irgendwo ein Internet-Ding sucht, einen Cloud-Provider, und sichert dann da seine Sachen drauf. Und ich habe mich also nicht, Cloud ist nicht für mich, nee. Ich habe also jetzt auf ein zweites eigenes NAS an dieser Stelle einmal dieses Backup mit starker Kompression, aber dann auch ein Kopieren im klaren Filesystem, dass man die ganzen einzelnen Dateien alle sehen und kontrollieren kann, gemacht. Das alles ist zusammengefasst unter einer Oberfläche, nennt sich Hybrid Backup Sync, und das funktioniert aus meiner persönlichen Sicht perfekt. Und mit dieser Software sichere ich auf ein zweites NAS. Das muss jetzt nicht super sein, das habe ich sehr günstig, wirklich günstig als B-Ware bei einem großen Versender erworben, und es steht in einem zweiten Brandabschnitt bei uns im Haus. Die sind also wirklich sehr weit getrennt, dicke Wände dazwischen, Feuertür dazwischen. Also da greift kein Feuer über, anderes Stockwerk, nämlich dann ein Keller. Und da habe ich ein kleines Backup-Rechenzentrum aufgebaut. Das ist viel zu hochtrabend. Nein, da steht ein weiterer Distribution-Switch und da steht dieses NAS. Und kabeltechnisch sind die 45 Meter entfernt. Man muss ein bisschen runter, ein bisschen um die Ecke und so. Also das ist ein bisschen weiter entfernt, als es so Luftlinie hat. Und das habe ich mit 10 Gigabit pro Sekunde Kupfer und Cat7 verbunden. Also da hat man eine schöne Verbindung. Aber das NAS hat selber nur eine 5 Gigabit pro Sekunde Schnittstelle. Reicht vollkommen aus. Also da 5 Gigabit pro Sekunde, da übertragen sie schon reichlich viel. Und was ist es nun für ein NAS? Das ist ein QNAP TS873A. Kriegen Sie hier mal ein Bild davon. Und da ist jetzt ein AMD Ryzen Prozessor drin, wie in meinem großen NAS auch, allerdings nur mal kleiner, nämlich ein Embedded. Eingelötet ist dann besonders billig, ein V1500B. 4 Kerne, 8 Threads und 16 GB Hauptspeicher. Und mit diesen 16 GB Hauptspeicher kann man schon eine Menge machen. Da kann man mehr damit machen als rein allein File-Surfing. Relativ gut. CPU-Leistung ist schwächer als das NAS. Und da gebe ich Ihnen jetzt mal das Haupt-NAS. Da gebe ich Ihnen jetzt mal die beiden Prozessoren nebeneinander. Von meinem NAS, den Ryzen 7 1700 und den Ryzen, den Embedded Ryzen V1500B daneben. Und da können Sie dann unten an den großen CPU-Marktzahlen sehen, dass das zweite NAS, also so von der Potenz her, ungefähr ein Drittel von dem anderen entspricht. Aber dieses Teil hat jetzt eine Thermal Design Power, also maximale thermische Belastung auf dem Prozessor von nur 25 Watt. Das Ding ist also im Betrieb richtig billig. Hatte dafür 8 Bays, 3,5 Zoll Bays, und die ich voll nutze, und dazu noch 2 M.2 Slots, die ich auch beide nutze. Und da es sich um ein Backup-NAS handelt, habe ich da die Sicherheitsstufe massiv zurückgenommen. Und zwar die M2-Betriebssystemplatte, 250 GB, die hat kein RAID 1, die ist einfach so. Dann habe ich einen Cache, M.2, 2 Terabyte, allerdings auch nur lesen, ne, damit praktisch diese Abgleiche zwischen Festplatten, wenn also diese Synchronisationsprogramme laufen, da gucken Sie, ist die Datei schon da, was macht die Datei, muss ständig hin und her gehen, und da hilft dieser Cache ganz gewaltig. Und ich habe in die 3,5 Zoll habe ich 6 Platten mit 20 Terabyte Kapazität reingedrückt, allerdings nur im RAID 5, und dazu noch 22 Terabyte im RAID 1 für meine wichtigen, ja, familiären Fotodaten. Macht zusammen auch netto 90 plus 20, macht 110 Terabyte, wie das große System auch. Allerdings alles deutlich langsamer. Und das Maximum der Daten sind Fotos und Videos, die sich nicht wirklich weiter komprimieren lassen. Oder die komprimierten Hybrid Backup Sync Files, die sich auch nicht weiter komprimieren lassen. Und ich verwende einfach dieses RAID 5, weil ich ein bisschen faul bin. Wenn mir jetzt da beim Just a Bunch of Ordinary Disks oder einem anderen System eine Platte kaputt ging, ich müsste das ganze Ding wieder aufbauen. Das dauert eben 24, 36 Stunden. Und dann die Daten rüber kopieren, dauert Ihnen für 90 Terabyte bei 300 Megabyte pro Sekunde auch 3,5 Tage. Also da sind Sie dann gleich mal eine Woche off. Das gefällt mir so nicht. Und da sage ich, nehme ich einen RAID 5, weil die Wahrscheinlichkeit, dass was kaputt geht, ist bei diesen drehenden Platten am höchsten. Auch wenn die Ultrastore, die ich verwende, wie im letzten Video gesagt, unglaublich zuverlässig sind. Viel, viel zuverlässig. Zuverlässiger als die anderen Hersteller hier von den Platten. Jetzt können Sie hier mal sehen, wie die Plattenbelegung da im gesamten NAS drin ist. Da sehen Sie oben die beiden M.2. Und das Besondere daran ist, die sind jetzt also nicht als SATA angeschlossen, wie Sie das bei meinem anderen NAS gesehen haben, sondern hier als PCIe. Das heißt, hier ist die Leistung auf diesen Platten massiv viel höher. Die eine, wie gesagt, die 2 Terabyte Cache-Platte, die netto 1,82 bringt und dann eine kleine 256er, auch eine Evo, also keine Serverplatte, sondern einfach eine Consumer-Platte. Und dann darunter die 20 Terabyte Platten, die heutzutage von Western Digital, die haben die Ultrastar übernommen von Hitachi und vorher IBM. Und die haben also die 18,19 Terabyte netto und ganz unten finden Sie die beiden 22er, die dann 20,01 netto haben. So schaut die Geschichte aus und angeordnet sind die jetzt, zeige ich Ihnen, glaube ich, das erste Mal so ein Volume, wie das auf dem QNAP aussieht. Da sehen Sie immer die Speicherpools, das sind im Prinzip die RAID Arrays und auf diesen Speicherpools liegen jetzt die Volumes, die Data Volumes, die man da beliebig drauf formatieren kann, entweder als Static Volume, da sind die draufgenagelt, machen sie nichts dran, oder als Thick Volume, wo die alle vorformatiert sind, aber trotzdem erweitert werden können, oder als Thin Volume, die einfach mit zunehmender Schreibmenge einfach wachsen. Da sehen Sie rechts die grünen, die nicht bis zum Ende kommen, und die blauen, die auch nicht bis zum Ende kommen, doch halt die 90 Terabyte, da sind die grünen schon einmal voll allokiert worden, und weil es ein Thick Volume ist und der blaue nähert sich so langsam dann mal der 95% Grenze. Müssen wir mal gucken, wie wir da mit den Daten dann weiterkommen. Und mit diesem zweiten NAS haben wir jetzt von der 3-2-1-Regel zwei Punkte erfüllt, nämlich jetzt haben wir schon mal zwei Kopien der Daten auf zwei Medien. Erste NAS, zweite NAS. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, nämlich die Datensicherung außer Haus. In unserer Firma haben wir ein voll ausgebildetes Rechenzentrum mit deutlich höherem Hardware- und Software-Level als zu Hause. Und da habe ich einfach ein altes NAS von mir reingestellt. Ist sogar ein Rack-Mount-NAS, ein QNAP TS831XU. Der hat nur 8 3,5-Zoll-Base. Da sind keine M.2, ist viel zu alt, keine M.2-Slots drin. Die CPU, die da drin ist, das ist ein Quad-Core ARM Cortex A15 CPU, 32-Bit, noch nicht mehr 64. Also ein richtig lahmes Ding, aber zum Empfangen der Daten über die Internetleitung völlig überdimensioniert. 4 GB Hauptspeicher brauchst du auch nicht, so 1 oder 1,2. Da weißt du auch nicht genau, wofür die braucht. Und das Ding ist weitaus stark genug, ist auch uralt, hat sogar jetzt einen Riesenvorteil, ein redundantes Netzteil. Ja, wichtig. Gefüllt ist das Teil jetzt mit 8 Terabyte Platten und das sind Uraltplatten. Die sind also, ich weiß nicht, von 2017, 16, irgendwo da aus dem Eck. Und ebenfalls in einem RAID 5 Array, aus den gleichen Gründen, weil ich das nicht wieder frisch aufbauen will, wenn da eine Platte kaputt ist. Und manche Platten von denen drehen sogar nur mit 5800. Das waren extra Archivierungsplatten damals, sei es drum. Ist Backup vom Backup und Plattengeschwindigkeit ist immer schneller als Internetgeschwindigkeit. Da können Sie dieses alte Zeug da drin wunderbar brauchen. Und hier können Sie jetzt mal sehen, wie die da angeordnet sind. Die ersten 4 sind alle Seagate-Platten und die zweiten 4 sind dann noch Platten, Hitachi Global Storage-Platten, als das alle noch nicht bei Western Digital, sondern auch bei Hitachi war. Formatiert habe ich das mit einem Speicherpool, die 8 auf einen RAID, und darauf habe ich 2 Volume gesetzt. Ein Volume fürs Betriebssystem, beziehungsweise die Apps, die da drin laufen, ist nur eine. Das Ding habe ich zu groß gemacht, könnte man aber ändern. Und den Rest auf dem zweiten Volume, auf demselben RAID-Array mit in Summe 49,38 Terabyte. Und da geht jetzt nicht alles drauf von dem, was ich zu Hause habe. Da muss man jetzt entscheiden, welche Daten sind so wichtig, dass ich da rüber tue. Und das Füllen von 50 Terabyte übers Internet, das können Sie vergessen, ich weiß, ein halbes Jahr oder so. Sie dürfen ja nicht die volle Übertragungsgeschwindigkeit nehmen, weil Sie sonst tagsüber die Leute ausbremsen, die da tagsüber auch mit dem Internet arbeiten wollen. Also das können Sie nicht machen. Ne? Also müssen Sie da so leicht unten 2 Megabyte pro Sekunde da drüber schieben. Und das habe ich dann am Ende nicht gemacht. Kommen wir gleich dann drauf, was ich dann tatsächlich gemacht habe. Und ich habe, wie gesagt, nicht alles gesichert, weil die großen fertig geschnittenen Files von YouTube, die habe ich nicht da drauf, weil A, habe ich sie auf YouTube nochmal gesichert, da kann man Download machen. Und auf Odyssey, einer alternativen Plattform, und Rumble habe ich auch noch eine ganze Menge von diesen Dateien ebenfalls drauf. Aber die alten Fotos von der Familie seit 1880, die habe ich da drauf. Das ist mir so wichtig, dass die in dem 3-2-1-System voll durchgängig drauf sein müssen. Anfang des Jahres habe ich die alten 4-Terabyte-Platten aus diesem System ausgemustert und durch 8 Terabyte, die übrig geblieben waren, ersetzt und damit die Kapazität praktisch verdoppelt. Und jetzt kann ich dort auch die aufgenommenen Videos in meinen Urlauben für die Bildschirmhintergründe. Das sammelt sich über die vielen Jahre dann doch deutlich was an. Ich benutze diese Videos auch mehrfach und deshalb möchte ich die auch gesichert haben, dass die auf keinen Fall weg sind, weil das auch Urlaubserinnerungen sind. Gut, so lange Videos schätzt sie nicht zu Hause, du schaust die an, das blöd, ne? Sondern die hast du, weil du hier bei den Videos die im Hintergrund halt gerne zeigen möchtest. Und so riesige Datenmengen dann zu übertragen, ist auch nichts. Und deshalb habe ich mir was anderes überlegt und habe mir eine NAS-Erweiterung angeschafft. Was macht nun NAS aus? NAS ist im Prinzip ein kleiner Motherboard mit Memory, Schnittstellen, Prozessor und einem Anschluss für SATA-Platten, die hot pluggable sind. Ne? Das ist ein NAS. Und jetzt gibt es bei den SATA-Systemen die Möglichkeit, dort Kaskadierungen zu machen, dass man also viel, viel mehr SATA-Platten daran schaffen kann. Dann kann man dann so ein NAS 288 SATA-Platten ranschaffen und man braucht nur einen Prozessor, nur eine Netzwerkschnittstelle und das andere geht jetzt kaskadiert nach unten weiter in einem riesigen Baum an Platten. Wird gerne für Backup-Rechenzentren verwendet, sieht man bei QNAP manchmal auch Bilder davon. Und so eine Erweiterung in klein, also nicht die großen, sondern die kleinen habe ich sie angeschafft und auch nicht mit SAS-Anschluss, sondern mit einem USB-C-Anschluss. Und hier sehen Sie mal das Ding, das ist TLD800C. Und da gehen dann gerade nochmal 8 Platten rein und es schaut genauso aus wie das normale NAS. Und da spart sich natürlich QNAP Geld, weil sie hier die identischen Metallteile für das ganze NAS verwenden. Ne? Identische Lüfter, identische Netzteile und, identische Cages, Backplanes und, alles identisch. Macht die Sache durch die Stückzahlen dann billig. Und das Ding habe ich wirklich billig als eine B-Ware bekommen. Ich bin ja mir nicht zu fein, da eine B-Ware zu nehmen. Macht da einen Kratzer drauf. Meistens sind es ja Dinge ausprobiert, nicht gefallen, zurückgeschickt. Dann kriegst du es als B-Ware. Ordentliche Prozente billiger. Und wenn dann mal die Schutzfolie fehlt und wenn dann mal ein kleiner Kratzer auf dem Display ist, ja, das Ding steht im Keller, schaut sowieso keiner an. Ne? Es muss funktionieren. Das ist es, was es ist. Und das Teil wird über USB 3.2 Gen 2 angeschlossen. Und man merkt eigentlich nicht, dass die Platten nicht im NAS, sondern im Erweiterungsgehäuse sitzen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass das NAS selber mit 5 Gigabit pro Sekunde angeschlossen ist und die Erweiterungseinheit mit 10 Gigabit pro Sekunde. Also sie ist immer schneller, als wenn man mit dem Netzwerk darauf zugreift. Reingesteckt habe ich in diese Erweiterung alles an Platten, was ich noch hatte. Und zwar Kraut und Rüben. Und zwar 10 Jahre alte 6 Terabyte Platten. Die waren damals also absolut hervorragend, konnte man so im Viererpack als NAS-Platten konnte man die kaufen, waren noch damals günstig. Und dann habe ich noch eine alte, letzte 8-Terabyte-Platte da reingesteckt und noch eine 10-Terabyte-Platte, die irgendwo noch über war. Und habe alles auch mit RAID 5 formatiert, damit ich auch da nicht so ewige Rebuild-Zeiten habe, wenn mir da eine von diesen alten Platten, da wird die Wahrscheinlichkeit immer höher, dass die sterben, dass mir da eine dann da kaputt geht. Dabei geht der Plattenplatz auf den 8- und 10 Terabyte Platten, der über den 6 liegt, verloren, weil beim RAID 5 alle Platten gleich groß sein müssen. Also da verschenke ich was an Platz, aber mein Gott, brauche ich nicht wirklich. Und hier sehen Sie jetzt mal die Plattenliste aus dieser NAS-Erweiterung. Da sehen Sie dann diese einzelne Seagate-Platte da auf dem Anschluss Nummer 7, alle SATA angeschlossen. Und ja, als letztes dann die 10-Terabyte-Platte, eben auch noch von Hitachi Global Storage. Das Vorteilhafte an so einer Erweiterung ist, das Ding ist portabel. Sie haben Ihr NAS zu Hause stehen, Netzwerkanschluss dran und so weiter. Und jetzt haben Sie da die Erweiterung da integriert und jetzt können Sie sagen, Erweiterung trennen. Dann dauert das, ich sag mal, 10 Minuten, bis das alles durchsynchronisiert ist. Ich weiß nicht, was er da macht. Und dann fährt das Ding runter und dann können Sie das da abklemmen. Dann nehmen Sie es mit in die Firma, stecken es dort an und sagen, jetzt wiederherstellen, wieder integrieren. Und dann nimmt das andere NAS in der Firma diese Erweiterungsbox an. Und jetzt haben Sie die 8 Platten auf einmal dort. Und statt jetzt übers Internet zu schieben, können Sie jetzt hier direkt von der Erweiterung auf das Haupt-NAS rüber kopieren. Und das ist halt Faktor 1000 schneller, irgendwie so, ne? Nein, so viel nicht. Aber es ist massiv schneller. Was macht er so? Ungefähr 100 Megabyte pro Sekunde und sonst 2 Megabyte pro Sekunde, also ein Faktor 50. Das ist schneller. Und leider habe ich diese Erweiterung viel zu spät angeschafft. Aber ich hatte auch keine Platten über, die ich da vorher hätte reinstecken können. Also da habe ich mir anfangs dann mal eine ganze Zeit lang Datenübertragung übers Internet im Low-Level gegönnt, bis ich diese Offsite-Sicherung dann am Laufen hatte. Und wenn jetzt Updates zu dieser Datensammlung kommen, dann schafft das die Internetleitung auch. Und damit bleibt mir diese Erweiterung übrig. Erzähle ich Ihnen gleich darüber, was ich damit dann mache. Und ja, hat nämlich einen Riesenvorteil. In der Firma habe ich dann die Möglichkeit, diese Daten noch auf LTO-Tapes zu kopieren. Und diese LTO-Tapes, wo sind wir momentan? Ich glaube, bis auf 8, LTO 8 sind wir hoch. Und die haben dann irgendwie so netto 6 Terabyte Kapazität oder so. Wenn man da mal so ein größeres NAS wirklich durchsichern will, also so ein Stoß Tapes. Und ja, mache ich nur für die absolut wichtigen, wie gesagt, die privaten Fotos. Da mache ich das. Für den Rest mache ich das nicht. Kennen Sie mein Buch Katastrophenzyklen? In diesem Buch beschreibe ich, wie der Weltraum mit seinem Weltraumwetter uns auf der Erde beeinflusst. Und dazu gehören auch massive Strahlungs- und Materieausbrüche auf der Sonne. Da gab es ein Ereignis, was der Herr Carrington als erstes auf dem Segelschiff 1849 oder so festgestellt hat, mit schwankenden Kompassnadeln und allem Möglichen, dass da also sowas kam und die damals schon existierenden Telegrafenleitungen, die kriegten eine Spannung induziert, rissen dann, glühten auf, das Papier in den Telegrafenschreibern fing es brennen an, und, weil da so ein riesiger Schlag kam und der würde heute unsere Infrastruktur, gibt es Untersuchungen von Risikofirmen in den USA, würden also weltweit, also in die zig Billionen Schaden hineingehen und das würde auch Ihre Festplatten und meine Festplatten, Datensicherung, alle erwischen. So, kommt er nicht so hart, ist man im Keller gut dran, kommt er hart, sind alle weg und deshalb kann man diese Daten jetzt in der Cloud sichern und hoffen, dass die Cloud sich irgendwo dort befindet, wo diese Materie halt nicht oder dieser Strahlungsausbruch nicht zuschlägt. Aber wenn das jetzt so ein Materieauswurf ist, der Carrington-Event dauerte 2 Tage und da dreht die Erde sich halt runter durch. Ne? Das heißt, egal wo dieses Cloud-Rechenzentrum sich befand, die Dinger sind hin. Und zwar alle Cloud-Zentren. Ne? Muss man sich überlegen. Es sei denn, Sie schaffen es in eines der ersten Unterwasserrechenzentren rein. Noch nie von gehört? Gibt schon welche. Vor allem habe ich das von den Chinesen gehört. Die haben das also vor der Küste im Meer drin sitzen, aus 2 Gründen. Das erste ist, sie haben kaltes Meerwasser zum Kühlen, weniger Energieaufwand. Aber man schützt sich dann auch vor solchen Carrington-Events, solchen Strahlungsausbrüchen oder den Atomraketen der Amerikaner. Also in so einem Unterwasserrechenzentrum sind sie vor Strahlung geschützt. Könnte dann Sinn machen. Und ich habe jedenfalls für meine LTO-Tapes und auch für dieses NAS habe ich eine große geschirmte Metallbox gekauft, wo die drin stehen. Die meiste Zeit stehen die drin. Und ist man da jetzt ein bisschen Aluhutträger? Wenn Sie den Aluhut aufsetzen, nicht vergessen, den müssen Sie erden, ne? Sonst wirkt er nicht. Also das ist vielleicht eine Nummer übertrieben, aber wenn man sich ein bisschen darum kümmert, wie ich mich in meinem Buch Katastrophenzyklen darum gekümmert habe, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer als null. Also deutlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert. Wir sind ja, seit wann sind wir denn computerisiert? So 70 Jahre oder so, ne? Mehr sind es nicht. Und da sind diese elektronischen Daten jetzt da. Vorher war das alles auf Papier. Kommt ein Event, Papier ist geduldig, ne? Also an der Stelle müssen wir uns auf die neuen Gegebenheiten, auf die neue Technik mit ihren Nachteilen, müssen wir uns auch einstellen. Ne? Ganz wichtig. Und es kann natürlich Jahre oder gar Jahrzehnte dauern, bis die Welt sich von so einem Strahlungsereignis dann erholt. Und ich bin mir ziemlich sicher, sie wird sich irgendwie erholen. Es sei denn, es kommt eine Micronova und es gibt da noch so andere Dinge, die jetzt immer wahrscheinlicher werden. Oder es kommen die Wellen von dem Kern der Galaxis zusammen mit einer Polumkehr. Da wird es also auch extrem schwierig. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie so ein Kernevent, so einen großen CME kriegen, dass Sie da dass wir da nach einigen bis 10 Jahren da hinten wieder rauskommen. Und dann können wir diese Erinnerungen, die wir haben, können wir wieder aktivieren. Aber nur, wenn man sie vorher da reingelegt hat. Ne? Ob man dann ein LTO-Tape lesen kann, ob man dann die Festplatten lesen kann, wollen wir es in irgendeiner Art und Weise hoffen, dass man sich an die Standards erinnert und die weiterverwendet. Meine Vermutung ist ja, auf jeden Fall. Und deshalb ist auch wichtig, dass Sie dort zwei verschiedene Datenträger drin haben, nämlich LTO und so ein NAS-Ding. Und wenn Sie dann noch ein paar gebrannte alte CDs haben, könnte es auch noch sinnvoll sein, die mit einem Brenner dann da reinzulegen oder einem Laser da reinzulegen. Ja, damit kann man dann seinen Nachfahren die alte Historie, die eigene Familie, dann doch wieder zeigen. Denken wir an den 30-jährigen Krieg, was da 1618 bis 1648 da durch die Brände in den Kirchen, an Kirchenbüchern verloren ging. Wir kommen da über diese Zeit mit unserem Stammbaum nicht drüber hinaus. Da ist dann Schluss. Tja, und das Schönste an dieser ganzen Sicherungsgeschichte, die ich Ihnen jetzt hier erzählt habe, sie läuft vollautomatisch ab und sie liefert Fehlermeldungen, wenn irgendwas nicht klappt. Das heißt also, Sie müssen an dieser Stelle nichts tun, sondern nur auf diese Mails reagieren, wenn irgendetwas nicht stimmen sollte. Wenn also entweder irgendeine Hardware ihren Geist aufgegeben hat, irgendeine Platte vollgelaufen ist, weil sie zu viel Daten haben oder. Passiert selten, aber alle paar Jahre passiert dann schon mal was. Ich habe jedenfalls ein ruhiges Gewissen, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, dass das Ding nun läuft. Fazit. Das i-Tüpfel auf der ganzen Sache ist die Automatik. Und damit das Ganze nicht zu viel Strom kostet, kann man die Dinge auf Energie sparen. Da brauchen die unter einem Watt stellen und dann können die mit einem eingebauten Zeitplaner, können die es zu einer gewissen Uhrzeit starten. Dann machen sie 5 Minuten vor voll und um voll lassen sie dann die Sicherung laufen. Dann ist das NAS oben und die Sicherung läuft dann durch. Und dann sagen sie, soll das NAS abschalten. Und wenn jetzt aber der Job noch nicht fertig geworden ist, weil die Datenmenge sich vergrößert hat, dann bleibt das NAS an, solange bis dieser Job zu Ende ist und dann schaltet es ab. Ne? Das heißt, Sie können das ganze Ding auch energetisch sehr, sehr positiv fahren. Etwas frustrierend, auf der anderen Seite aber auch wieder schön, ist, dass ich diese Offsite-Sicherung im Leben noch nicht gebraucht habe. Die eigentliche Sicherung habe ich doch hin und wieder, wie ich vorhin sagte, mal gebraucht, aber diese Offsite-Sicherung noch nie. Das heißt, frustrierend ist, Geld ausgegeben, nichts, ne? Nicht gebraucht. Aber es ist sehr schön, wenn man diesen doppelten Boden eingezogen hat. Und ich habe für das, was ich dort in dem Offsite-NAS stehen habe, habe ich nichts ausgegeben. Das ist alles olles Gerödel, was jetzt hier ihr letztes Leben aushaucht. Und wann immer irgendwo wieder ältere Dinge anfallen, die besser sind, kommen die da rein. Ne? Sodass wir hier ein ständiges Update mit allem Zeug haben, was im Prinzip nichts kostet. Aber ich habe es. Und jetzt kommen wir zu Ihnen selber hin. Sie haben sicherlich auch alte Computer und in diesen alten Computern alte Festplatten, denen Sie als Datengrab nochmal ein letztes Leben einhauchen können. Und wenn Sie da für 22 Euro noch ein Gehäuse für kaufen, ein USB-Gehäuse kaufen, ne, stellen Sie regelmäßig sicher, dass diese Daten noch leben. Das müssen Sie anschauen, ne, weil vielleicht ist das Zeug dann tot und startet nicht mehr. Und addieren Sie zu diesen Daten, die Sie dort liegen haben, weitere Daten hinzu. Wenn Sie da vor 3 Jahren Datensicherung gemacht haben und auf einmal wollen Sie was haben, was vor 2 Jahren war und Sie haben es nicht darauf gesichert, ist weg. Ne? Und da kann man jetzt eine schöne Sache machen. Man überprüft seine Datensicherung. Die erste Stufe geht stündlich, täglich, wöchentlich. Ne? Kann man sich überlegen, wie man das macht, je nachdem, wie viele Daten anfallen. Und die Offsite-Sicherung, da gucken Sie, ich sage mal, 14-tägig, monatlich drauf, ob das Zeug noch da ist. Und wichtig ist, dass Sie das Versagen dieser Sicherung erkennen, bevor Sie sie brauchen. Ja, no-brainer, ziemlich easy. Aber genau darauf kommt es an. Sie müssen vorbereitet sein. Und zum Schluss noch eine Anekdote aus dem Rechenzentrum meiner damaligen Arbeitszeit. Für einen großen Mittelständler habe ich also mit meinen Leuten da ein Rechenzentrum betrieben. Und damals wurden die Daten, das ist 30 Jahre her, grundsätzlich auf Tapes gesichert. Das waren so Cartridges von der IBM. Und diese Tapes durften maximal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich glaube, 20 Mal beschrieben werden, dann war Schluss. Ne? Diese Zahl, glaube ich, gilt auch bei den modernen LTO-Tapes. 20 Mal beschreiben, das war's dann. Und dann musste es aus Sicherheit getauscht werden, weil dann die Wahrscheinlichkeit zum Versagen dieses Tapes, Reißen, Verschleiß, einfach zu hoch war. Und dann wäre das Tape nicht mehr lesbar gewesen, die Datensicherung wäre verloren gewesen. Ne? Und bevor es da die Bandbibliothek mit Robotern gab, wir haben also eine Bandbibliothek, eine für 24 Tapes und eine zweite für 8 Tapes, die liest dann die Barcodes mit dem Laser und schiebt die dann ins Tape-Laufwerk rein und so geht alles automatisch. Sowas gab es damals nicht. Und da gab es dann nur einen Schacht, wo man die Tapes reinlegen konnte. Und dann gab es eine Ausgabe, wo die Tapes wieder rausfielen. Und davon hatten wir 2 Maschinen. Und bei der einen Maschine legte man die Tapes, die jetzt kopiert werden sollten, rein. Und auf der anderen Seite die Tapes, die überschrieben oder die neu waren. Wenn da kamen 20 Zyklen durch, kamen die in die Vernichtung, neues Tape rein. Wenn der erst 18 hatte, konnte man die wieder überschreiben. Und jetzt wurden also von beiden Bandlaufwerken wurde jeweils ein Tape gezogen und jetzt würde rüber kopiert, um die Datensicherung wieder aufzufrischen, sie wieder lesbar zu machen. Und dafür brauchte man früher Operator. Ne? Und die legten dann kurz vor Ende der Schicht, legten die ganzen Tapes ein und über Nacht haben die dann, ich weiß nicht, wie viele Tapes das waren, 6, 8, wie viel da in den Stapel reingingen, haben die dann in der Nacht überschrieben. Und am Morgen wurden die dann im Prinzip wieder einsortiert und die nächsten wurden vorbereitet. Das war ein Job. Ne? Gut. Wichtig war, IBM verdiente sich eine goldene Nase daran. Ne? Die Tapes waren nämlich nicht gerade günstig. Mit dem Aufkommen der optischen Medien, die CDs, auf die man ja was brennen kann. Die CDs hatten nur 700 Gigabyte. Nein, Megabyte. Ne? Ja, ich glaube so. Und die DVDs kamen dann an Gigabyte. Mensch, geht die Zeit. Und da fragten wir damals beim Hersteller nach, das war ein großer Chemiekonzern in Deutschland, wie lange denn die Daten auf diesen CDs lesbar wären, garantiert wären. Und dann kriegten sie was zurück. Jetzt überlegen Sie mal, was für eine Zahl das ist. Wie viel? 10 Jahre? Mehr? 20 Jahre? Ein Jahr. Mehr war es nicht. Ein Jahr, haben die gesagt, halten die Daten. Gut. Damit haben wir also an der Stelle auch ein gewisses Problem, wenn Sie zu Hause Ihre Daten von früher, die Fotos und so weiter, alle auf CDs haben, auf optische Medien gebrannt haben, also DVDs, dann rate ich Ihnen wirklich, diese mal auf Lesbarkeit zu überprüfen. Versuchen Sie mal, dieses Ding komplett auf eine Festplatte zu lesen. Ist ja nicht mehr viel heute, ne? Geht da drauf. Maximal auf so eine DVD, Double Density, was waren das? 4,3 Gigabyte, ja, wie sowas. Ist ja nicht so viel. Können Sie da gucken, runter und auf Lesbarkeit überprüfen. Ne? Sollen Sie machen. Und dann neu brennen? Ja, also man sollte diesen Brenner vielleicht noch haben. Und solche Rohlinge kriegt man auch noch. Also ganz tot ist diese optische Sache noch nicht. So, was fehlt jetzt noch? Kommen wir ganz schnell zum Ende. Im Teil 4 meiner Homelab-Videos geht es jetzt um die zusätzlichen Geräte, die alle diese tolle Infrastruktur dann verwenden können. Und das sind jetzt nicht mal wenige. Und gleichzeitig betrachte ich, und das ist vielleicht für Sie besonders wichtig, was diese Anlage gekostet hat im Invest und was diese Anlage dann nun jährlich an Strom verbraucht. Auch das ist eine Frage, die man sich stellen sollte. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.